Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Bundesliga-Rückblick, vierter Spieltag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir ist das menschgewordene Kanzler-Triell. Das heißt, stimmt einfach nicht bei mir, sondern mir zugeschaltet zum ersten Mal in unserer Geschichte, Niklas Levinson.
Zum ersten Mal in der Geschichte vielleicht nicht, aber zum ersten Mal in der Geschichte von 50 plus 2 sind wir tatsächlich nicht bei einer Aufnahme gerade im selben Raum.
Weil du in der Vulkaneifel weilst.
Das ist korrekt, ja. Ich weile in der Vulkaneifel. Ich habe Hundedienst bekommen, den ich auch bereitwillig übernommen habe und passe hier aktuell auf einen in die Jahre gekommenen Hoverwart-Rüden auf.
Oh, klingt aber nett. Willst du kurz was sagen zum Derby eigentlich? Mannheim gegen FCK, die roten Karten. Man hört aus lauter Fansicht, die vielleicht nicht ganz verdient gewesen wären.
Das Spiel war da verloren, wo Waldhof in den ersten 10 Minuten einfach säbeln konnte, wie sie wollten, ohne eine Gelbe zu sehen. Da ist das Spiel aus der Hand geraten des Schiedsrichters. Und dann gab es halt diese Rote für Redondo, die in meinen Augen keine Rote ist, weil es kein böswilliges Einsteigen ist und auch in der Härte nicht verdient gewesen ist. Aber man muss sagen, Schiedsrichter ja, aber alle Beteiligten, sowohl neben dem Platz als auch auf dem Platz, haben sich teilweise wirklich unter aller Sau benommen. Und da ein Fußballspiel abgeliefert, das den Namen wirklich kaum verdient hatte.
Also die komplette Schuld ist aber auf Mannheim-Seite, ja?
Nee, Lautern auch. Also die haben sich da mit reinziehen lassen. Meinen nachher auch nur noch zu neunt. Sänger hat ja dann auch noch eine berechtigte rote Karte gesehen für eine Notbremse. Also, dass sie zu neunt den Punkt dann irgendwie noch mit nach Hause nehmen, ist cool. Aber als Fußballspiel war es einfach nur wirklich grauenhaft. Grauenhaft, meine Herren, grauenhaft.
Ich bin gestern in eine Veranstaltung reingeraten, ich war eingeladen vom Bruder meiner Freundin zur Bank-Jam. So, jetzt stellte sich heraus, also es ist eine BMX-Session gewesen und diese Boys waren einfach so, also ich sag, Kurzfassung ist, ich habe mich in meinem Leben noch nie so alt gefühlt wie gestern, weil da waren einfach irgendwelche 16-Jährigen, die nach 3-4 Kaltgetränken einen Backflip über einen halben Meter Kicker gemacht haben vor einer Kirche in Neukölln, und drumherum sind 40 Leute ausgerastet. Es war wie im Film und es war wirklich übertrieben geil.
Und hast du dich inadäquat gefühlt auf irgendeine Art und Weise oder?
Nö, überhaupt nicht, weil es war super, alle waren super freundlich und sowas. Es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Ich habe einfach nur gedacht, verrückt, also das ist halt dieser Fun-Sport-Lifestyle so ein bisschen, ne? Wenn du da reingehst, dann gehst du ja mit allem rein, was du hast. So, das ist ja das Wichtigste dann für dich. Und einfach, was sie für eine gute Zeit gehabt haben. Ich habe dann überlegt, wenn ich mit meinen ganzen Kumpels, gut, wir würden uns alle alles brechen, wenn wir BMX fahren würden, aber wenn da auch bei mir einfach dann die ganze Bagage, nur meine Kumpels da rumhängen würden, hätte ich ja auch den Abend meines Lebens gehabt. Ich fand's einfach nice.
Einfach generell mit guten Leuten rumhängen und einfach chillen, ist einfach generell eine der unterschätztesten Aktivitäten, dem man so nachgehen kann. Man braucht meistens, wenn man eine gute Runde hat, gar kein großes Randprogramm oder Rahmenprogramm, weil weil die Dynamik der Leute einem eigentlich genug gibt.
Ey, gestern, ich schwör's dir, das war wie Tony Hawk's Pro Skater spielen. So irgendjemand labert die ganze Zeit ins Megafon rein und die Leute rasten aus bei jedem guten Trick und es läuft irgendwie Daddy Cool über irgendeine Bluetooth-Box im Hintergrund und so. Es war auf jeden Fall einfach ein Vibe.
Ich weiß nicht, ob Leute das wissen, aber wie jeder Allmann von der Provinz habe ich ja auch mal kurz den Traum des deutschen Rappers gelebt. Mhm. Und versucht, Sprechgesangskarriere als MC Lyrical zu machen.
Jack the Rapper war ich.
Jack the Rapper. Mhm. Und hatte in Bezug oder im Rahmen dessen einen meiner unangenehmsten Momente all time, wo wir im Dorf hier gechillt haben, mit unter anderem einem älteren Jugendlichen, der auch gleichzeitig so der beste Dorfskater war. Und wir haben so ein bisschen rumgehangen und der hat so erzählt und es ging dann darum, wie krass das Gefühl ist, was man hat, wenn man einen krassen Trick nach etlichen Versuchen zum ersten Mal schafft. Was das so für ein Rush ist, was das für ein Gefühl ist. Und als er es erzählt hat, war meine Replik darauf, wenn auch zwei, drei andere dabei war, ja, das kenne ich, das ist wie wenn man einen neuen Track aufnimmt. Und der Typ hat mich einfach nur mit einem toten Gesicht angeschaut, überhaupt nicht auf diese Aussage reagiert. Und es war einfach maximal unangenehm. Und es ist heute noch ein Satz, der mir um die Ohren fliegt.
Ah, von Leuten, die dabei waren, meinst du?
Genau, die noch dabei waren. Also heute fällt noch ab und zu der Satz, ja, das ist wie wenn man einen neuen Track aufnimmt.
Gefällt mir sehr, sehr gut und wird hier jetzt auch verwendet werden wahrscheinlich. So viel kann ich an der Stelle sagen. So, wir wollen aber über Bundesliga reden, deswegen sind wir ja eigentlich hier. Und ich würde sagen, also zuallererst mal, es war von den Ansetzungen her eine schwierige Samstagskonferenz für mich. So viel kann ich mal sagen an der Stelle. Und ich würde aber gerne anfangen
jetzt
mit Freiburg
gegen Köln, ne?
Wenn das für dich in Ordnung ist. Ja, aber ist ja die Wahrheit, ne? Ist halt die Wahrheit. Und bei Freiburg gegen Köln würde ich aufmachen wollen mit dem Satz, den mir meine Oma beigebracht hat. Vermute keine Preisgönnerhaftigkeit, wo Christian Streich Killermentalität der Grund sein könnte. So.
Also war das für dich kein Fall für die Gaunerei?
War es für dich ein Fall der Gaunerei?
So ein kleines bisschen schon. Also ich fand, dass die Kölner schon von dem, was sie sich rausgespielt haben, die tendenziell bessere Mannschaft waren. Dass dann am Ende der Ausgleich vom Laster fällt, ist in Ordnung, aber fällt ja auch sehr, sehr unglücklich über dieses Eigentor von Zichos. Also ich glaube, das ist keine grobe Ungerechtigkeit, die da passiert ist mit dem 1:1, aber für mich war Köln definitiv näher an einem verdienten Sieg dran, als Freiburg das gewesen wäre.
Und das sehe ich einfach wirklich nicht so richtig. Ich finde halt, und ich glaube, das Problem da ist, gerade bei dem Spiel ist, dieses Gefühl oder dieser Eindruck, der stellt sich so ein wenig ein, weil Köln in der ersten Halbzeit so viele Chancen hatte. Aber eigentlich war es ein Spiel von zwei Halbzeiten. Und in der ersten ist halt Köln besser und macht verdient die Führung. Und in der zweiten ist halt Freiburg besser und macht in meinen Augen verdient den Ausgleich. Das Spiel, mal damit wir hier auch korrekt bleiben wollen, geht natürlich 1:1 aus. Anthony Modest trifft wieder.
Da bist du wir sind on course. Wir sind on course für die, was habe ich gesagt, 14 Tore?
Ich glaube 14 und ich glaube, ich habe bei Avonie einfach 17 gesagt, weil ich dumm bin, aber bleibt jetzt stehen auf jeden Fall. Und Rafael Zichos macht in der 89. den Ausgleich. Es ist eben so, dass natürlich, wenn der SC Freiburg ein spätes Ausgleichstor macht, und es häuft sich ja nun wirklich bei ihnen, dass sie spät die Spiele rumreißen oder ausgleichen, dann hat man immer automatisch diesen Verdacht. Für mich war das gestern kein Preisgaunerspiel. Für mich war die erste Halbzeit war Köln sehr, sehr gut, besser. Und in der zweiten Halbzeit war für mich einfach Freiburg besser.
Ich würde halt einwenden, dass für meine Begriffe Köln mit mehr Wucht und mehr Qualität im ersten Durchgang besser war, als Freiburg es umgekehrt im zweiten gewesen ist. Ich gebe dir recht insofern, dass ich auch glaube, dass Freiburg in der zweiten Halbzeit das bessere Team war, aber nicht mit derselben Dominanz und auch, wie ich finde, im letzten Drittel Qualität wie die Kölner, die im ersten Durchgang hatten. Aber wie gesagt, ich finde es jetzt nicht eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass das Spiel am Ende 1:1 ausgeht.
Ja, also es ist natürlich, die Kölner haben natürlich einfach in der ersten Halbzeit drei so große Chancen, dass es halt nicht 1:0 stehen sollte zur Halbzeit. Das ist halt das Problem. Und dann reden wir von einem anderen Spiel, ist natürlich klar. Und was da mit Florian Kainz passiert in der zweiten Halbzeit, das tut natürlich brutal weh so einer Mannschaft.
Ist der für dich berechtigt? Ich finde nicht.
Nein. Nein, für mich auch nicht. Nee, für mich auch nicht. Also, ne, das ist halt, ich frage mich da so ein bisschen, ob das anders gewertet wird, wenn die Situation sich nicht so entfaltet, wie sie sich entfaltet. Mit Schubser hier, Schubser da und plötzlich hat man das Gefühl, es müssen Leute bestraft werden, weil eigentlich war das kein zweites gelbwürdiges Foul in meinen Augen.
Ich finde auch immer, was mich immer nervt ist, wenn so mitgehangen, mitgefangenmäßig die gelbe Karte vergeben werden, eine an den Spieler von der einen Mannschaft, eine von der anderen, einfach kategorisch, obwohl manchmal einfach die Sachlage ist, dass eigentlich nur ein Spieler von einer Mannschaft sich inkorrekt verhalten hat. Und ich fand hier auch, dass der Stoß von dem Freiburger war so heftig gegen Kainz, dass der für mich auf jeden Fall gelbwürdig war, aber das, was Kainz gemacht hat im Umkehrschluss, war für mich eben nicht so drastisch, dass ich sagen würde, das hat eine zweite Gelbe unbedingt verdient.
Nee, sehe ich ganz genauso. Und vor allem eben in so einem Spiel. In so einem Spiel, wo die Dynamik gerade so ein bisschen am Kippen ist. Die Freiburger machen viel Druck, werden nach vorne gepeitscht. Und da, so eine rote Karte ist da so brutal schwerwiegend für so einen Spielverlauf. Und wenn sie dann, wie in diesem Fall, ehrlich gesagt, geht es für mich in den Bereich der klaren Fehlentscheidung und wäre dann vielleicht, könnte man darüber reden sogar nochmal.
Ja, ob ich so weit gehen würde, weiß ich nicht. Es ist ja, glaube ich, auch so gewesen, dass der Hauptschiedsrichter es gesehen hat und bewertet hat und deswegen keine, also ob da ein Eingriff überhaupt in der Form nochmal möglich gewesen wäre, weiß ich gerade gar nicht. Aber blöd gelaufen für Köln allemal, was positiv gelaufen ist und auch erwähnenswert ist. Benno Schmitz, unser All-Time-Favorite Benno, hat jetzt schon nach seiner Flanke auf Anthony Modest, hat 2 Assists in der laufenden Saison. Das sind mehr, als er jemals in einer Spielzeit für den FC hatte in der Bundesliga.
Ja, aber weil er ja auch einfach niemals, er hat ja noch keine gute Saison gespielt für den FC in der Bundesliga, bis jetzt. Ja.
Nee, genau, also sein Maximum an Assists in der Bundesliga oder an Torbeteiligung ist 1. 1 war bisher sein Maximum. Nach 4 Spieltagen sind es jetzt 2. Das ist eine starke Leistungssteigerung. Also Shoutout an Benno.
Modest hat übrigens die drittmeisten Torschüsse in der Bundesliga nach 4 Spielen und kannst dir ja denken, wer Nummer 1 und 2 sind wahrscheinlich.
Robert und Erling?
Ganz genau. Das bedeutet, ja, Anthony Modest klopft da an bei den ganz Großen in der Bundesliga. Der Mann hat dir gut zugehört und hat sich von dir wieder wachküssen lassen.
Ich glaube ja vor allem auch, dass Steffen Baumgart meinte, also für ihn ist Modest noch gar nicht da, wo er eigentlich sein kann. Also sieht noch Luft nach oben. Kann natürlich auch ein großer Spruch sein, der einfach nur da ist, um den Spieler noch weiter zu motivieren. Aber der Typ war halt nicht umsonst mal ein 25-Tore-Monster, ne?
Absolut richtig, ne? Es ist halt, man hat halt nicht daran geglaubt unbedingt, dass es nochmal so weit kommen würde, aber er hat uns allen eines Besseren belehrt an dieser Stelle. Und bei mir geht aus Versehen ein Video los, das wollte ich eigentlich genau verhindern. Es steht also 1-0, lange, lange Zeit. Die Freiburger machen dann mehr Druck und Noah Weishaupt, kurz vor Schluss, zieht von rechts rein, wackelt einmal Jonas Hector aus, zieht ab und ja, er hat danach im Interview gesagt, das fühlt sich ungefähr so an, wie einen neuen Track aufnehmen.
An dieser Stelle noch eine fußballfremde Frage für dich. Glaubst du, dass Noah Weishaupt ein unmittelbarer Nachfahre von Adam Weishaupt ist?
Wer ist Adam Weishaupt?
Du weißt, jeder Gedanke ist verschenkt, wenn Adam Weishaupt
denkt. Oh, das ist der Philosoph, ja, ja.
Das ist der Gründer des Illuminatenordens.
Oh, großer Fan. Illuminaten, wie ist der Zusammenhang zwischen Illuminaten und Freimaurern, frage ich dich?
Zwischen Illuminaten und Freimaurern?
Ja.
Ist das so wie mit dem Rechteck und dem Quadrat?
Ja, tatsächlich weiß ich es nicht so richtig. Ich weiß, dass es einen Zusammenhang
gibt. Ich weiß es auch nicht genau. Ich weiß, beide machen irgendwie Verschwörungsscheiß, aber kein Plan, ob die unterschiedliche Gruppen sind.
Ich sag dir aber mal was. Meine Oma, ich hoffe, das darf man so sagen, ist in der Freimaurerloge irgendwie aktiv, in der feministischen Freimaurerloge, glaube ich sogar. Und die machen eigentlich nur so Community Work. Die machen einfach nur so soziale Arbeit in der Heimat.
Ja, und ich habe gleichzeitig von einem Mann, der wahrscheinlich in einem ähnlichen Alterssegment wie deine Oma ist, ein Buch geschenkt bekommen. Who is Who ohne Maske, das wahre Gesicht der Freimaurerloge.
Oh.
Aber ich hab's noch nicht gelesen.
Okay, dem werden wir heute nicht auf den Grund gehen können. Wir müssen aber langsam das erste Spiel abschließen. Wir sind nämlich schon relativ weit drin. Und ich möchte noch, ich vermute, du hast auch noch was, ein, zwei Takes, die du loswerden willst. Ich möchte an dieser Stelle Nico Schlotterbeck nochmal erwähnen. Nico Schlotterbeck hat jede Minute gespielt in der Bundesliga für den SC Freiburg, hat die zweitmeisten gewonnenen Zweikämpfe in der Liga, wurde, glaube ich, in der gesamten Saison einmal ausgedribbelt bis jetzt und ist einfach inzwischen ein absolut wichtiger Bestandteil dieser starken Freiburger Defensive.
Also quasi Virgil van Schlotter.
Virgil van Schlotter, ja. Wobei, die Schlotterbecks einfach mit ihrem eigenen Namen, da sollte man nicht umdichten, weil Schlotterbeck an sich ist einfach ein starker Name.
Der ist stabil auf jeden Fall, ja. Also ich bin Take los. Ich bin meine Takes, also mein Benno Take losgeworden, mein Kainz Take auch. Mehr habe ich nicht zu geben. Meine Milch ist gegeben. Okay.
Dann gehen wir weiter und wir gehen ans Fließband. Ja, wir gehen auf Arbeit. Wir gehen jetzt alle gemeinsam auf Schicht, genau wie der FSV Mainz 05. Die haben 2-0 gewonnen, auswärts bei der TSG Hoffenheim. Und die haben nichts anderes gemacht, als die einfach kompromisslos wegzuarbeiten. Das war Boos Blaumann Boys. Das ist mein Episodenvorschlag für dich. Die Jungs ziehen den Blaumann an und gehen auf die Arbeit.
Jetzt kann ich dir passend dazu sagen, was glaubst du, ist meine erste Notiz?
Sag's mir, Arbeitssieg?
Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen.
Ja.
Also ja. Schön hier den Boy Karl Marx rausgeholt. Um das, falls das nicht klar gewesen sein sollte, ich weiß nicht, wie Marx-fest du bist.
Oh, extrem Marx-fest. Marklöschen zum Beispiel. Super.
Merklasse. Marx-Klöschen gab es bei mir bei der Oma auch immer.
Bin ich häufig unterwegs gewesen.
Ja. Und ich habe diesen Spruch gewählt mit Bezug auf Dominik Kohr. Weil jeder nach seinen Fähigkeiten, und Dominik Kohr wird bei Mainz konsequent nach seinen Fähigkeiten eingesetzt und muss nicht mehr tun, als ein Dominik Kohr tun kann. Und mehr wäre zum Beispiel in irgendeiner Form mitverantwortlich zu sein für gestalterische offensive Impulse. Er hat jetzt zwar ein Tor vorbereitet hier, was auch gut war, aber grundsätzlich gilt, Dominik Kohr darf bei Mainz einfach in Ruhe arbeiten und das tut dem Spieler unfassbar gut.
Generell dieser Mainzer Maschinenraum da in der Mitte mit allen voran natürlich Barrero und Kohr immer wieder, das funktioniert einfach. Die haben auch in diesem Spiel, das war einer der absoluten Schlüssel zum Sieg, weil einfach für Geiger und Rudi war einfach nichts zu holen. Die hatten zwar den Ball, 90% gefühlt des Spiels an den Füßen, aber es ist die konnten nichts damit anfangen. Und 63-37% Ballbesitz. Und das ist natürlich absolutes Bo Svensson-Territory. Wir haben es letzte Woche schon gesagt, Bo liegt ganz gemütlich da drin.
Da fühlt er sich wohl, der Bo. Noch kurz statmäßig, was zu Kohr aus. Kohr macht, hat 7,3 erfolgreiche Pressing-Momente pro 90 Minuten. Das ist im europäischen Top-5-Ligen-Vergleich ein sehr, sehr guter Wert, überdurchschnittlich. Und das sind halt die wenigen Bereiche, in denen Dominik Kohr auf einem überdurchschnittlichen Level ist. Wenn du dir die Passstatistiken anschaust, wird dir halt echt anders. Aber das, was er halt kann, ist halt gegen den Ball stark arbeiten. Deswegen, ich finde es ist eine absolute Win-Win-Situation. Also Kohr und Mainz, wenn man Eintracht Frankfurt halt rauslässt.
Ja, ich meine, also ich würde mich ja sogar komplett dafür freuen und sagen, nehmt den Jungen, wenn wir nicht 9 Millionen für den bezahlt hatten, Freddy Bobic, ich gucke dich ganz konkret an in diesem Augenblick. Weißt du, weil jetzt muss man auch noch ein bisschen Return of Investment haben an der Stelle, glaube ich. Wenn man auf dieses Spiel, auf die Statistiken schaut, wirklich, dann sollte man dann ist es schwer, einen anderen Eindruck zu bekommen, außer dass Mainz sich da einen Sieg ergaunert hat. Wenn man das Spiel gesehen hat, ist es aber 100% ein hochverdienter Sieg. Hochverdient.
Es ist hochverdient, weil es gibt einen Unterschied zwischen tief hinten drin stehen und gut tief hinten drin stehen. Und Mainz steht gut und kompakt und konzentriert hinten drin und lässt extrem wenig zu. Also nach 4 Spieltagen hat Mainz in der gesamten Bundesliga die wenigsten Expected Goals Against, nämlich nur 2,7, glaube ich. Also bei keiner Mannschaft so wenige Expected Goals wie gegen Mainz. Und das spricht dafür, dass es halt nicht nur einfach eine Mannschaft ist, die tief steht und mal guckt, sondern tatsächlich auch gut und clever gegen den Ball arbeitet.
Und jetzt müssen wir noch ganz kurz natürlich über die Sachen reden, die so auf dem Feld passiert sind. Unter anderem das 1-0 von Johnny Burkhardt. Du hast gerade eben schon gesagt, vorbereitet von Dominik Kohr. Burkhardt dann mit einer schlechten Ballannahme. Deswegen muss er sich einmal komplett aufdrehen. Oder war der Pass schlecht? Das habe ich nicht mehr genau vor Augen. Auf jeden Fall ist die Verkettung der Umstände, dass es nicht ideal gespielt ist, sorgt dafür, dass Johnny Burkhardt da ein absolutes Gerd-Müller-Tor macht. Und dann Markus Ingvardsen in der 77. Minute einfach komplett Spaziergang. Niemand bei ihm.
Auch eine, finde ich, sehr ordentliche Verpflichtung für Mainz, Ingvardsen. Also letzte Saison immerhin, ich glaube, für Union 3 Tore, 7 Vorlagen, das sind 10 Torbeteiligungen. In 30 Spielen waren es, glaube ich, also alle 3 Spiele eine, das ist komplett grundsolide. Und da wollte ich gleich auch nochmal zurückkommen, dass ich der Meinung bin, dass der Spieler Union zum Beispiel aktuell gerade fehlt.
Ja, ich habe mich auch gerade, ich wollte wirklich gerade fragen, warum bei Union, also man ist natürlich komplett klar. Wenn man so wie Union auf dem Transfermarkt wütet, so wie ich in Fußballmanager, dann ist es ja klar, dass man Spieler abgeben muss. Aber nach der letzten Saison wäre nun wirklich Ingvardsen eigentlich nicht auf der Liste gewesen von den Leuten, die gehen müssen, glaube ich.
Nee, vor allem finde ich, weil jetzt Leute auf dem Platz stehen, die zumindest in ihrer Offensivkompetenz oder in dem, was sie offensiv können, definitiv nicht besser sind. Also weder ein Genki Haraguchi noch ein Levin Öztunali sind meiner Meinung nach bessere Bundesligaspieler als Ingvardsen das ist. Ich wüsste nicht, wann einer von dem mal eine 10-Torbeteiligung in Bundesliga-Saison gespielt hätte.
Nee, bin ich komplett bei dir. Und wenn Mainz jetzt am Ende Öztunali gegen Ingvardsen getauscht hat, mehr oder weniger, dann können sie damit, glaube ich, auch leben. Ja, die Hoffenheimer, es ist ja klar, ne? Wir wissen alle, wie die Hoffenheimer spielen wollen. Wir haben es auch jetzt wieder gesehen. Kramaric hatte 1-2 sehr schöne Pässe aus der Tiefe. Aber die Mainzer nehmen ihnen das halt einfach komplett. Und ja, genau so agiert Hoffenheim dann auch. Sie hatten keinen Plan B da, ne? Sie wussten, was Mainz macht, aber konnten kein bisschen damit umgehen.
Kein bisschen, also waren wirklich überfordert mit der Art und Weise, wie Mainz gegen sie gespielt hat. Und ich finde aber auch, ja, Kramaric hatte diese Bälle, diese 1-2, aber der Typ hat letztes Jahr, glaube ich, 20 Tore gemacht in der Bundesliga und 4 Assists hin oder her. Wenn Kramaric nach 4 Spieltagen noch bei 0 Toren steht, ist das für Hoffenheim ein absolutes Alarmsignal, weil ich glaube auch, dass er die Bälle teilweise so tief holen muss, ist halt dem geschuldet, dass das, was von hinten kommt, qualitativ nicht ausreicht. Aber er fehlt ja natürlich gleichzeitig dann dort, wo er dann derjenige sein könnte, der es auch verwertet.
Absolut, absolut. Und das konnte man jetzt in den ersten Spielen so ein bisschen kaschieren. Man hat sie da auch immer wieder in 1-2 Spielen hat man auch dann Spättore gemacht, ne? Deswegen 8-7. Also man hat schon 8 Tore gemacht. Das liest sich nicht verkehrt. Das sieht alles in Ordnung aus. Aber ja, bei den Hoffenheimern, es wird schon wieder so ein bisschen alles relativiert, was man in den letzten Wochen sich gedacht hat. Denn mein großer Takeaway ist, das war relativ einfach für Mainz 05. Natürlich super konsequent gespielt und gearbeitet. Aber am Ende des Tages war es relativ, in Anführungszeichen, einfach, Hoffenheim da komplett den Stecker zu ziehen.
Auf jeden Fall. Und vor allem, wir, glaube ich, dachten ja auch beide, glaube ich, dass Hoffenheim jetzt weiter ist als in der Vorsaison und auch personell besser aufgestellt. Aber Fakt ist zumindest erstmal nach 4 Spieltagen, dass sie 2 Punkte weniger haben, nämlich 4. Letzte Saison waren es 6. Also viel von dem, was am Anfang gut aussah, hat sich jetzt zumindest hinten raus dann doch erstmal relativiert fürs Erste.
Und Mainz 05 steht nach 4 Spieltagen mit 9 Punkten auf dem 4. Tabellenplatz bei 6-2 Toren. Und ja, ey, wir müssen euch jetzt nicht wieder erzählen und vorrechnen, wie unglaublich Bo Svenssons Statistik ist, seit er angekommen ist. Seitdem ist er einfach ein absoluter Top-Trainer in dieser Liga. Aber es bleibt dabei, diese Jungs zünden sich selbst an und ihren Blaumann, wenn sie aufs Feld gehen für Bo Svensson. Und dann müssen sie erstmal gestoppt werden.
Die Headline ist, by the way, gekauft.
Nice. Guck mal hier, haben wir quasi Vorgabe. Da wissen wir jetzt schon, was die Überschrift ist. Okay, von diesem schönen Sieg für die Mainzer, Gratulation, gehen wir zum einzigen, oder? Ja, einzigen 0-0 des Spieltags. Und das ist natürlich der FCU gegen den FCA. Union gegen Augsburg, die Unioner empfangen den FCA. Die Augsburger kommen ja eh schon wie geprügelte Hunde nach den ersten Bundesligaspieltagen. Und dann haben sie auch noch riesige Personalsorgen, stellen notgedrungen auf Dreierkette um. Und was sich entfaltet, ist tatsächlich aber gar nicht mal so unansehnlich, weil beide Mannschaften kommen zu einigen Chancen.
Einige Chancen, ja, aber jetzt nicht Chancen in einem Wahrscheinlichkeitsbereich, dass daraus auch tatsächlich Tore entstehen, wo ich sagen würde, wow, da ist sich einiges erspielt worden, da fiel was vom Laster, es gab mal ein paar schöne Schussversuche, Gikiewicz konnte gut eingreifen, Luther auch an der einen oder anderen Stelle, aber ich finde jetzt, dass es von beiden Teams und auch insbesondere von Augsburg nach wie vor sehr, sehr wenig ist, was da offensiv angeboten wird.
Expected Goals laut Bundesliga.de 1,92 Union, 1,68 FCA.
Ist es so?
Auf Bundesliga.de, also da heißt es ja nur X-Goals, aber ich meine, ne, das G steht ja für Goals. Da steht 1,92 zu 1,68. Wie gesagt, da gab es ja auch ein paar Situationen. Ne? Alleine, wenn ich überlege, dieser Kopfball von Niederlechner. Und da ging es hin und her. Es war halt Ginkiewicz gegen Luther einfach. Union, 3-mal Aluminium in dem Spiel, glaube ich. Und Nico Gieselmann, der alte Giftzwerg, der hätte ja schon 2 Tore nach 10 Minuten machen können.
Die neu entdeckte Torgefahr des Nico Gieselmanns ist auf jeden Fall auch ein Narrativ, ein Sidequest der Bundesliga-Saison, das ich so im Vorfeld nicht auf dem Schirm gehabt habe.
Nee. Er hat schon 2, oder?
Der hat schon 2 und war jetzt wieder verdammt nah dran.
Wirklich. Also, Nico Gieselmann hätte da schon früh das Tor machen können. Macht es nicht und dann, ja, es ist halt, man merkt halt schon, der FCA versucht es, wie gesagt, ich will denen auch gar nichts absprechen, man merkt aber halt, dass sie nicht so richtig können, oder?
Genau, es ist ein klarer Fall von, man will, aber man kann nur sehr, sehr bedingt, also das muss man einfach feststellen, die einzigen Punkte, die der FCA bisher geholt hat, war über 2-0-Nummern Und die hier war ja in der Tendenz zumindest insofern glücklich, dass ja auch Union Chancen hatte. Ich glaube auch zweimal Aluminium getroffen hat. Vogelsammer auf jeden Fall mal. Und ich glaube dann noch
dreimal, glaube ich. Ich glaube dreimal sogar.
Sogar dreimal. Also ja, also ja, mit viel Wohlwollen dann auch diese Nullnummer nach Hause gebracht hat. Und ja, wenn deine einzigen Punkte aus 0-0s entstehen, dann ist es tendenziell kein gutes Zeichen für deine Mannschaft an sich und speziell nicht für die Offensivabteilung.
Ich versuche mich gerade übrigens, weil ich auf die Tabelle gucke, ich versuche mich gerade zu erinnern, wann die getroffen haben, die Augsburger.
Gegen Leverkusen beim 4-1.
Oh, ja, 1-4. 1-4, richtig. Ja. Ja, für Augsburg, keine Ahnung, kannst du Max Kirche ihren Konsorten ein bisschen Hoffnung machen?
Ja, es bewegt sich gerade alles so ein bisschen in den von Kasper besungenen Regionen zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Mhm. Aber so richtig große Hoffnung, die kann ich jetzt nicht wirklich in mir heraufbeschwören, weil man einfach auch so ehrlich sein muss, der letzte Nachweis von guter Trainerarbeit über einen längeren Zeitraum von Markus Weinzierl, der ist verdammt lang her. Und ob er den überhaupt noch erbringen kann, ist immer noch offen, weil das bei Augsburg bisher nicht passiert ist. Deswegen fällt es mir schwer zu sagen, ja, es ist, also das wird schon noch werden.
Also könnte man quasi sagen, weil du gerade schon einmal Kasper zitiert hast, dessen neues Album heißt Alles war schön und nichts tat weh, das ist ein bisschen her bei Augsburg, oder?
Das ist ein bisschen her auf jeden Fall. Die fetten Jahre sind vorbei. Genug popkulturelle Referenzen hier gedroppt auf jeden Fall.
Okay, ja, ich habe auch ehrlich gesagt zu Union gegen Augsburg nichts mehr zu sagen.
Ja gut, es ist auch einfach ein 0-0 gewesen. Da ist die Menge an Analysespielraum auch relativ begrenzt. Für Union, glaube ich, ist es ein absolut erträgliches Ergebnis. Die haben sich, finde ich, wenn man bedenkt, dass sie jetzt auch schon gegen Gladbach, die sie ja geschlagen haben, und gegen Leverkusen gespielt haben, also zwei von vier Gegnern hatten, die wirklich auch anspruchsvoll gewesen sind, haben die sich da sehr, sehr ordentlich bisher aus der Affäre gezogen.
Unterschreiben wir so. Und bevor wir zum heißesten Spiel des Samstags 15.30 Uhr Slots kommen, arbeiten wir noch Greuther Fürth gegen den VfL Wolfsburg weg. Und ich glaube, das kann man fast relativ kurz halten. Willst du mal ein bisschen erzählen?
Kann ich gerne machen, auf jeden Fall. Also Fürth hat sich für meine Begriffe keine einzige klare Abschlussgelegenheit erspielt. Es gab vier Schüsse aufs Tor, zwei von außerhalb des 16ers, dann gab es diese Art Fallrückzieher, der wohl die beste Chance war, aber man jetzt nicht als eine blendende, mehr ein Zufallsprodukt als irgendwas herausgespielt ist. Und ganz am Anfang hat Cedric Itten mal aus der Drehung einen relativ kläglichen Schuss abgegeben. Ja. Und mehr ist es dann einfach wieder nicht gewesen. Und wir reden bei Fürth über das, was wir einfach schon seit den ersten Wochen sagen. Es fehlt einfach an handfester Qualität, die ausreicht, um in der Bundesliga konkurrenzfähig zu sein.
So ist es. Und es ist echt so, ich sehe es auf allen Ebenen. Zweikampfhärte, wenn man sich das Spiel angeschaut hat, wie häufig da die nach dem Zweikampf gefühlt der Fürther am Boden lag und der Wolfsburger einfach mit dem Ball weitergelaufen ist. Die Konsequenz im das Tempo, es fehlt einfach überall bei den Fürthern gerade. Und übrigens, wir hatten letzte Saison ähnliche Sachen gesagt über zum Beispiel zwischenzeitlich mal Köln. Gut, Schalke wollen wir jetzt nicht als Beispiel ranziehen, aber ne? Das bedeutet nicht, dass es nicht im Kader steckt und vielleicht sogar noch passieren kann. Aber gerade sieht diese Fürth-Mannschaft absolut nicht Bundesliga-tauglich aus.
Genau das. Und ich finde, bei einer Mannschaft wie Köln war immer noch eine andere Ressourcenstärke vorhanden. Man wusste, dass da im Kader immerhin noch ein paar Leute schlummern, wo man eigentlich weiß, wenn sie es denn abrufen, ist das Niveau auf jeden Fall zweifelsfrei da. Und die Namen, bei denen man das zutreffend auf Spieler von Fürth sagen kann, die sind sehr, sehr, also sehr, sehr begrenzte Liste auf jeden Fall.
100%, ja. Ich weiß nicht, ob ich das bei drei Spielern aus der Startformation sagen würde. Was wollte ich noch sagen? Achso, ich wollte dich was fragen. Wann machst du dir so Notizen zum Spiel? Ich habe jetzt gestern Live-Notizen gemacht, mir, 15.30 Uhr. Und scheinbar, mein Vergangenheits-Ich fand es sehr, sehr lustig, ein paar ganz, ganz schlimme Gags reinzuschreiben. Sowas wie, dass ich hier Greuther Fürth einfach konsequent als die Kräuter. Ich weiß heute nicht, 24 Stunden später weiß ich nicht, was ich da mit mir gedacht habe.
Ja, aber es ist krass lustig auf jeden Fall.
Unglaublich, also wirklich, wie furchtbar wirklich, kann ein Gag sein?
Wirklich, das ist ZDF Neo Magazin Niveau.
Nicht mal. Nicht mal, nee, nicht mal.
Nicht mal das. Aber nee, also was Notes, Leute, ja. Was Notes angeht, ich mache eigentlich während dem Spiel fast nie welche. Ich gucke einfach. Jetzt im Fall von gestern habe ich tatsächlich auch einfach noch für OneFootball im Newsroom gearbeitet, also war eingespannt am Schreibtisch und habe dann eben entsprechend mit den Notes erst immer in der meistens in der Nachbereitung fange ich dann an, Sachen zu notieren. Aber das ist ja jetzt fast schon Meta-Ebene, auf die wir hier eingestiegen sind. Ich hole uns mal von der Meta-Ebene runter und hole uns auf die Ballbesitzebene. Wo festzuhalten ist, dass der VfL Wolfsburg aktuell nach Borussia Dortmund den zweitmeisten Ballbesitz aller Mannschaften hat, nämlich 60,1%. In der Vorsaison waren es 51% im Schnitt, also aktuell sind es 10% mehr. Da waren auch Gegner dabei, die zu sehr viel Ballbesitz eingeladen haben. Fürth, die Bochum, die früh in Unterzahl waren, jetzt unter anderem noch Fürth. Also ich bin gespannt darauf, ob sich das jetzt im weiteren Saisonverlauf krass relativiert und irgendwo da landet, wo es dann unter Glasner auch war. Weil mein Gefühl ist schon, dass Marc van Bommel nochmal einen höheren Wert darauf legt, den Ball zu kontrollieren oder über die Ballkontrolle das Spiel zu kontrollieren. Also ich bin gespannt darauf, ob das ein Wert ist, der verhältnismäßig höher bleibt als im Vorjahr.
Also sie hatten ja jetzt gegen Fürth, glaube ich, über 70%. Das ist natürlich, das reißt natürlich so eine Statistik nach oben. Aber darauf bin ich auch gespannt. Und ich sage jetzt was, was mir im Herzen wehtut, das so zu sagen. Der VfL Wolfsburg übrigens Tabellenführer mit 4 Siegen aus 4 Spielen, unser aller Flop-Tipp. Der VfL Wolfsburg ist schlicht und ergreifend, sehen die aus aktuell wie eine Top-Mannschaft. Weil, wie die das gegen Fürth runtergespielt haben, der früh das 1-0 machen und dann komplett sagen, wisst ihr was, wir müssen hier überhaupt nichts mehr machen. Lukas Metscher natürlich übrigens an dieser Stelle, 2. Saisontor, läuft gut bei ihm. Und dann hat er auch in der 90. den Elfmeter, ne? easy money. Das sind so kleine Nuancen von Top-Team, die ich sehe in der Abgezocktheit, wie sie das spielen.
Top-Mannschaften stehen und fallen mit einer intakten Achse. Und wenn ich jetzt sage, Kuhn Castells, Maxens Lacroix, Maximilian Arnold, Wout Weghorst, dann reden wir einfach in jedem dieser Mannschaftsteile von einem integralen Spieler, der absolut mindestens gehobenes Bundesliga-Niveau hat, wenn nicht sogar noch mehr. Lacroix ist auf dem Weg dahin, ein absoluter Monsterverteidiger auf internationalem Level zu werden. Und die Achse von Wolfsburg ist einfach brutal stark. Und das ist dann nicht so, dass dann drumherum alles abfällt, da ist auch gutes Niveau, aber diese zentrale Achse, die Wirbelsäule von VfL Wolfsburg, die ist stabil.
Ach, ganz im Ernst, ich finde halt, die zentrale Achse ist natürlich stark, du hast vollkommen recht. Aber wenn du dir überlegst, dass sie Kevin Mbabu, John Anthony Brooks, Renato Steffen und Dodi Lukebakio eingewechselt haben, das geht schon schlechter.
Das geht auf jeden Fall schlechter, ja. Also, nee, das sieht gut aus. Und man muss aber auch sagen, glaube ich, dass also Van Bommel, ja, sehr guter Start. Ich gratuliere ihm dazu. Ich mag ihn auch. Aber ich glaube auch, er profitiert davon, dass Oliver Glasner ihm auch ein sehr stabiles Mannschaftsgefüge hinterlassen hat. Also er hat eine Mannschaft ihm übergeben, die auf einem taktisch sehr hohen Grundlevel eingestellt gewesen ist, die erfolgreich war, wo es eigentlich auch dann irgendwie dankbar ist, das Ruder zu übernehmen fürs Erste, glaube ich.
Das glaube ich auch. Aber ne, aktuell kann man einfach nur sagen, Gratulation an den VfL Wolfsburg, das sieht sehr, sehr gut aus, was sie da machen. Und wenn man, ja, keine Ahnung, ich habe da immer, wenn ich dann sowas sehe, dass sie da wirklich das so minimalst runterspielen, ohne jemals in Gefahr zu geraten, dann da habe ich immer gute Gefühle bei für eine Mannschaft.
Good vibrations.
So, nun, während, kein Scheiß, meine Katze mich besuchen kommt, hallo. Wollen wir zum letzten Spiel gehen aus dem 15.30 Uhr Slot. Es ist Bayern 04 Leverkusen gegen Borussia Dortmund. Wie immer gefühlt, wenn diese Mannschaften aufeinandertreffen, kracht es.
Jetzt wird gelacht.
Ja, genau. Ganz genau das. Ganz genau das. Hast ja nicht Unrecht.
Ja, jetzt wird gelacht. Aus. Das war ein Fußballspiel, das pure nordrhein-westfälische Lebensfreude ausgestrahlt hat.
Ja, doch, kann man wohl so sagen. 3-4 geht's also aus. Bayern für Leverkusen geht ohne Witz halt dreimal in Führung. Das ist natürlich schon schwierig. Aber diverse Leute haben was dagegen, dass die Leverkusener an diesem diesen Spieltag irgendwas gewinnen. Also machen wir mal der Reihe nach. 1-0 durch Florian Wirtz. Pongracic und Akanji lassen ihm ein bisschen zu viel Platz und der steckt das Ding einfach mit der Pike am Torwart vorbei. Willst du ein bisschen über Florian Wirtz schwärmen an der Stelle?
Ich glaube, da kann man jetzt viele Worte verlieren oder wenige Worte. Jeder, der den Typ spielen sieht und nicht komplett blind ist, sieht, was das für ein absolutes Ausnahmetalent ist, der jetzt schon auf einem Niveau agiert, wo ich fast so fragen würde, ob quasi Kai Havertz nur die Vorspeise war und Florian Wirtz ist der Hauptgang, was Leverkusener Monstertalente angeht. Oder Kölner Monstertalente im Fall von Wirtz, die zu Leverkusen geholt worden, muss man einmal fairerweise noch anerkennen. Ja, aber ja, der trifft Entscheidungen auf so einem abgezockten Level mit so einem guten Timing. Auch der Ball, den er auf Schick rüberlegt, der muss genau in dem Moment kommen. Das ist perfekt abgepasst. Also fantastisch, macht unheimlich viel Spaß.
Sehe ich ganz genauso. Ich habe dem Jungen, gucke ich so gerne zu. Man hat auch einfach das Gefühl, der hat einen, wir reden nachher noch drüber, weil beim Tor von Patrick Schick, da die Entscheidungsfindung von ihm da ist, halt einfach so perfekt bei höchstem Tempo und auch ein bisschen Glück dabei, dass man einfach merkt, ja, okay, there's levels to this shit. Weißt du, da gibt's einfach, es gibt unterschiedliche Art von Fußballverständnis und Fußballtalent und Florian Wirtz ist da, glaube ich, ganz, ganz, ganz weit oben einzuordnen. Wir wollen aber beim, ja, bitte.
Ja, ich wollte da an Wirtz eigentlich nicht mehr anknüpfen. Ich wollte noch einwerfen, das hier ist wahrscheinlich jetzt schon ein Early Shout für das beste Spiel der Saison, oder?
Also, es ist auf jeden Fall das beste Spiel, was wir bis jetzt hatten, ja.
4-3 mit so zwei qualitativ hochwertigen Teams und am Ende gewinnt die Mannschaft, die auch von der Dramaturgie her jetzt dreimal in Rückstand war. Ich glaube, viel mehr kannst du rein von der Spielverlaufsebene eigentlich nicht bieten oder erwarten als Zuschauer.
Nee, vor allem nicht mit dem, was dann, wie die Tore auch fallen. Darüber reden wir nämlich jetzt noch. Das 1-1 kommt dann durch Erling Braut Haaland. Kopfballtor sieht man jetzt ja gar nicht so häufig für so einen großen Spieler. Der Sky-Kommentator, dessen erste Idee dazu war, er muss gar nicht springen, während Erling Braut Haaland ungefähr 70 Zentimeter in der Luft stand. Nach Flanke von Meunier, glaube ich sogar, oder?
Flanke von Meunier. Der sieht in der zweiten BVB-Saison bisher besser aus. Also in dem, was ich gesehen habe, war nicht so wahnsinnig viel. Aber wirkt besser auf jeden Fall.
Gut, viel schlechter als die erste geht's nur noch nicht. Haaland macht also das 1-1 und kurz darauf, direkt darauf eigentlich, machen sie fast das 2-1 nach Flanke von Meunier, Kopfball von Haaland und Jude Bellingham, der am geistesgegenwärtigsten ist und das Ding dann einnickt, einen halben Meter vom Keeper. Und das wird zurückgepfiffen dann, wegen eines Fouls im Aufbau. Und jetzt hol mich mal da ab. Was ist deine Einschätzung?
Meine Einschätzung ist, es war ein Foul, ja, aber zwischen dem Foul liegt auch noch, glaube ich, ein missglückter Klärungsversuch von Kusunu, der den Ball wieder zurück in BVB-Füße bringt. Spätestens da würde ich sagen, wir reden von einer neuen Spielsituation und für mich liegt einfach zwischen dem Tor, das dann fällt und zwischen dem vermeintlichen oder zwischen dem Foul liegt für mich viel zu viel Zeit, um das noch mit in diese Rechnung oder in die Gleichung aufzunehmen. In meiner Welt, in meiner perfekten Fußballwelt ist das ein Treffer, der zählen sollte.
Sehe ich wirklich, genau das habe ich mir auch aufgeschrieben. Nach Ballkontakt von Leverkusen ist für mich die Situation gegessen. Also ich verstehe nicht, wann ist deine Situation vorbei, wenn nicht bei gegnerischem Ballkontakt, auch wenn es verunglückt ist wie in dem Augenblick. Das verstehe ich halt einfach nicht. Ne? Und was dann passiert, ist halt, dass Leverkusen wieder zurückschlägt, dem hierbei mit einem Riesenpass auf Florian Wirtz. Und dann, wenn du plötzlich halt Florian Wirtz, Moussa Diaby und Patrick Schick mit Tempo auf dich zukommen siehst, dann weißt du, dass du in der Bundesliga Probleme hast für gewöhnlich.
Ja, und die gab es dann auch infolge des 2-1. Ich finde so, er hat nicht offensichtlich große Fehler gemacht, aber bei seinem BVB-Debüt jetzt, glaube ich, Pongracic war bei den Gegentoren immer so vage in der Nähe, aber nie nah genug dran, um irgendwie nochmal auf irgendeine entscheidende Art und Weise einzugreifen.
Yep. Pongracic, ich meine, das ist natürlich auch für ihn einfach keine. Der kommt da rein, war ja wenig Vorlaufzeit, die er jetzt hatte bei zwischen seinem ersten Einsatz bei Borussia Dortmund und seinem Transfer dorthin. Aber du hast schon recht. Es ist vielleicht auch, wobei ist ja sein erster Einsatz, sein zweiter Einsatz? Ist ja auch gar nicht wichtig. Klar ist aber auch, dass die Leverkusener mit, die haben ja jetzt, also es ist jetzt nicht so, dass Leverkusen noch viel, viel mehr Chancen hatte, als die sie genutzt haben. Ne, also Pongracic und Akanji hatten entweder Pech oder sahen halt unglücklich aus im Schnitt.
Ja, und auch, also um mal auf den Spielverlauf nach vorne zu schreiten, auch wie Moussa Diaby das zwischenzeitliche 3-2 macht, das ist ja auch in der Abschlussqualität, oder ist ja ein Schuss, der nicht, wenn er 10-mal so schießt, macht er nicht 10-mal so das Tor. Also das stimmt schon, dass einfach Leverkusen aus dem, was sie hatten, auch extrem viel gemacht hat.
Sie machen dann wieder die Führung, du sagst es gerade, durch Diaby, der sich wirklich einmal kurz selbst austribbelt und dann reinnagelt. Aber vorher gibt's ja den Ausgleich vom BVB noch. Und der ist von Julia Brandt. Und ich nehme dem Spiel von RB gegen Bayern was weg, wenn ich sage, das war der beste Touch, den ein deutscher Nationalspieler vor einem Tor an diesem Wochenende hatte.
Ja, also Musiala war gut, aber das hier war nochmal eine Ecke krasser. Das war wirklich... hat mich fast ein bisschen erinnert an das, was Benzema
Kevin gegen... Kevin Prinz Boateng.
Boateng gegen Milan. Ja. Oder auch
für jetzt, Milan,
jetzt
für
ein bisschen Milan, näher dran an den Geschehnissen. Benzema hier bei der EM, wo er den so von hinten quasi noch mitnimmt. War nochmal eine Schweiz? Ecke aufwendiger, fand ich nochmal krasser. War gegen die Schweiz, glaube ich, ja. Müsste gegen die Schweiz gewesen sein. Hat mich so ein bisschen in der ganzen Art und Weise auf jeden Fall an das Karim Benzema-Tor erinnert.
Es war auf jeden Fall ein ganz brutales Tor. Ein ganz brutales Tor. Und danach ist dann, das war also das 2-2, dann macht Diaby das eben angesprochene 3-2. Zu diesem Zeitpunkt kann man sagen, dass mal den Haaland-Kopfball ausgenommen, jedes Tor, und das ist eigentlich auch schön, aber alles sehr, sehr schöne Tore sind. Und dann tritt ein gewisser Portugiese zum Freistoß an. Rafael Guerreiro.
Und der kann das. Der kann das, der Junge. Und wie er das
kann. Es gibt in der Zusammenfassung, ich habe es mir extra nochmal angeschaut gerade eben, gibt es eine schöne Einstellung, die dritte Wiederholung von dem Tor ist von hinten, hinter Reus und Guerreiro. Und
ich weiß, was du sagen willst, sag's.
Man sieht die Verzweiflung im Gesicht von Leverkusen-Fans, nachdem der Ball seinen Fuß verlässt. Du siehst hinten, siehst du bei ein, zwei Leuten schon, die wissen ganz genau, was gerade passiert.
Ja. Also Marco Reus hatte auch schon die Arme in der Luft, bevor der Ball
überhaupt der hatte die Arme oben, das wollte ich jetzt, stimmt. Scheiße, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Der hatte die Arme in der Luft, Shoutout Rebic Jovic gegen Chelsea. Das war genau die Situation, ja.
So ähnlich auf jeden Fall, ja.
Und dann, ja, also willst du den Freistoß noch kurz abkulten oder sollen wir über das ganz große Ding reden?
Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht großartig drauf abkulten. Also dann kommen wir gar nicht mehr raus aus dem Spiel. Aber wir stellen gerade fest, wenn wir an Brandt denken, an Guerreiro mit Abstrichen, Diaby, Wirtz, Schick, dass auch die Art und Weise der Tore einfach von einer enorm hohen Qualität war.
Es war ein unglaublich geiles Spiel. Unglaublich geiles Spiel. Du bist ja ganz vorne auch von Anfang an dabei gewesen. Übrigens eine Narrative, die sich seitdem ein bisschen durchzieht. Ich behaupte, Niklas Levinson hat die geprägt, dass Leverkusen den zweit- oder drittbesten Kader in der Liga hat. Und sie haben unglaublich Bock gemacht, auch in diesem Spiel, in dem sie schlechter waren als Dortmund. Das ist für mich relativ klar. Aber es ist halt so, wenn du den Leverkusen dann ein bisschen Raum gibst. Und die Dortmund, das will ich übrigens nochmal sagen, sie haben ja nach dem 3-3 irgendwann wirklich dann ganz konsequent und gut verteidigt, ne? Aber diese Leverkusener brauchen halt nicht viel. Auf jeden Fall sind wir in Minute, welche Minute war es denn überhaupt? Marco Reus dringt in den 16er ein, ich glaube 77. Minute. Und Kosunu, der Bundesliga-Rookie von Bayern 04 Leverkusen, für viel, viel Geld unter das Bayerkreuz gewechselt, befindet sich im Zweikampf. Reus hat nicht, für mich wirklich nicht den Hauch einer Chance, da irgendwie in Richtung Ballnähe zu kommen noch. Und irgendwie passiert es, dass er ihm halt einfach ins Gesicht schlägt und es gibt Elfmeter. Ich glaube nicht, dass es Absicht war, aber Elfmeter war es für mich ja trotzdem.
Es ist maximal dämlich. Es hat Marco Reus im Grunde nichts weggenommen, weil du, wie du schon gesagt hast, weil er keine Chance mehr hatte, irgendwas Ergiebiges aus der Situation rauszuholen. Aber das sind alles Nebenfaktoren, die nichts an der Tatsache ändern, dass es diese Art, diesen Schlag ins Gesicht gab, der wäre im freien Feld auch gepfiffen worden womöglich mit der gelben Karte. Und hier ist es eben im Strafraum passiert. Das ist Pech aus Leverkusener Sicht. Aber der Strafstoß, der daraus folgt, ist für mich in Ordnung.
Ja, für mich auch. Es ist halt, ich denke, das sind die Fehler, die man jungen Innenverteidigern gestatten muss. Wo man halt einfach, ja, so dumm es klingt, sagen muss, wenn wir, solange wir mit U21-Nationalspielern spielen, kann das nun mal einfach passieren. Das auch im unnötigsten Moment von allen. Ja, so ein Fehler unterläuft. Und so verliert man halt das Spiel dann, das, wie du jetzt schon richtig am Anfang gesagt hast, wahrscheinlich ein früher Anwärter für Game of the Season ist. Das war unglaublich geil.
Ich würde jetzt noch eine kritische Note zum BVB einstreuen wollen, um das Spiel so ein bisschen einzufangen. Bei aller Euphorie, Marco Rose hat sich ja auch in die Richtung ausgeteilt oder gesagt, dass ihn das stört, dass er sauer ist. Die Menge an Gegentoren. Dortmund hat jetzt faktisch einfach in 4 Spielen 9 Dinge kassiert. Das sind mehr als 2 Tore im Schnitt pro Spiel. Das ist einfach eine ganze Ecke zu viel für eine Mannschaft, die die Art von Ambition mitbringt. Sie konnten das jetzt mehrfach kompensieren, aber du wirst nicht immer 4 schießen, wenn der andere 3 schießt. Das wird einfach nicht funktionieren. Und um das nicht nur festzustellen, sondern auch darüber zu sprechen, woran das liegen könnte. Meine Meinung ist, also weder Dahoud noch Witzel, der außer Form ist oder vielleicht einfach auch nicht mehr das ist, was er mal war. Weder Dahoud noch Witzel haben für mich das Format, in dieser rautenähnlichen Konstellation den alleinigen Sechser zu spielen. Also
gerade Dahoud Witzel. Witzel sollte das ja eigentlich, das wäre eigentlich sein Aufgabengebiet. Er wäre der Spieler dafür, viel mehr als Dahoud in meinen Augen. Und wenn du da aber Witzel ein bisschen beobachtest, das ist inzwischen, das erinnert mich an, ja, keine Ahnung, ich will da jetzt keinen fiesen Vergleich ziehen. Aber am Ende des Tages ist es so, der bekommt einen Ball, spielt den sichersten Pass, den er finden kann und beteiligt sich nicht weiter und gibt aber auch keine defensive Stabilität mehr aktuell.
Die gibt er auch nicht mehr. War damals schon nicht schnell, ist aber eher noch langsamer geworden. Es fehlt ihm an Tempo. Dahoud ist ein toller Ballverteiler, auch aus der Tiefe heraus, aber da fehlt es mir an defensiver Robustheit, an Zweikampfhärte und deswegen meine Krux ist, oder meine, was das Fazit, das ich daraus ziehe, ist, Dortmund fehlt meiner Meinung nach ein designierter zweikampfstarker oder defensiv starker Sechser, der da so ein bisschen stopfen könnte. Wo ist Thomas Delaney?
Wo ist Thomas Delaney? Tja, wenn dir das mal nicht auf die Füße fällt. Möchtest du über den Mann reden, der den Siegelfmeter rausgeholt hat? Ich würde sagen, Stichwort wäre Reus, Brazzo,
Marco Reus. Susi.
Reus, Brazzo, Susi wäre mein Stichwort für dich, wenn du möchtest.
Ach so, ja, können wir gerne tun. Also mal, um die Leute kurz mit reinzuholen, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Marco Reus ist ja bekanntlich vorzeitig von der deutschen Nationalmannschaft abgereist, nicht mit nach Island zum letzten Qualifikationsspiel, hat aber jetzt eben gegen Leverkusen auf dem Platz gestanden und Hasan Salihamidžić, der in seiner Funktion Sportvorstand des FC Bayern ist, war bei Sky zu Gast, ich glaube bei Sky 90 und hat da dann auf Frage natürlich oder als gefragt worden, hat dann da sich darüber gewundert, wie das sein kann, dass Marco Reus früher abreist und dann aber jetzt spielfit ist und das wäre nicht zum ersten Mal passiert und hat dann eben den Vergleich gezogen zu Bayern-Spielern, die aber immer einsatzbereit und zur Verfügung standen, Serge Gnabry zum Beispiel.
Ach so, so wie Thomas Müller, stimmt. Ja, Thomas Müller ist ja dieses Mal auch nicht abgereist, bekanntlich. Ja.
Und darauf hat halt Michael Zorc dann, ich glaube, unter anderem via den Kicker reagiert und relativ drastisch gesagt, dass Salihamidžić, quote, seine Klappe halten soll und die Frage in den Raum geworfen, was denkt der eigentlich, wer er ist?
Das ist einfach so eine schöne Phrase, um so eine, ich sag mal, saftige Ansage noch so hinterherzuschieben, was denkst du eigentlich, wer du bist, funktioniert immer in jedem Kontext.
Das ist echt so der Dietrich unter den Sprüchen, den man noch raushauen kann, auf jeden Fall. Maximal finde ich auch auf jeden Fall cooles Ding. Ja, kann man jetzt darüber reden, ob das. Für mich steht einfach fest, für mich ist die Sachlage, deswegen möchte ich auch nicht so viel Zeit damit verbringen. Hasan Salihamidžić hat als Sportvorstand des FC Bayern nicht öffentlich zu kommentieren über Absprachen zwischen Nationalmannschaft und Borussia Dortmund bezüglich der Personalie Marco Reus. Er hat null Einblicke in die Belastungssteuerung, in den Gesundheitszustand. Es ist einfach nicht sein Themengebiet und da muss ich auch erwarten können, dass so jemand souverän genug ist, da zu sitzen und zu sagen, sorry, das ist nicht mein Spieler, er spielt bei einem anderen Verein, ich habe keine internen Einblicke, ich möchte das Ganze einfach nicht kommentieren.
Das Ding ist halt auch, Du kannst natürlich was dazu sagen, aber du kannst nicht erwarten, dass Susi de Zorc dann nicht zurückklappt und im Zweifel in der öffentlichen Wahrnehmung hat er halt dann recht am Ende des Tages und so ist es auch dieses Mal.
Genau so ist es, ja.
Dann gehen wir doch zu Pratzers Club. Gehen wir zum letzten Samstagsspiel. RB Leipzig, die Rasenballer empfangen den FC Bayern München in der, ja, vermute mal Red Bull Arena wird das Ding heißen, oder? Ja, wird schon so heißen. Und die Bayern gewinnen 4-1 auswärts in Leipzig. Vielleicht ein Tor zu hoch, aber dominant. Und jetzt möchte ich mit dem ganz großen Thema für mich anfangen. Für mich hätte RB Leipzig noch vor dem Handelfmeter für den FC Bayern einen Elfmeter bekommen müssen, als Thomas Müller im Strafraum Hand gespielt hat. Was sagst du?
Ich widerspreche. Ich finde, bei Müller sieht es für mich nicht nach beabsichtigt aus. Ich finde nicht, dass er großartig abspreizt, Körperfläche großartig vergrößert. Bei Kevin Campbell sehe ich dagegen eine aktive Bewegung des Arms zum Ball. Deswegen finde ich es vollkommen legitim, den einen nicht zu geben und den anderen dann eben doch.
Ich möchte die beiden Elfmeter nicht vergleichen. Darum geht es mir nicht. Der Kevin Campbell-Elfmeter ist 100% ein Elfmeter. Aber für mich ist relativ deutlich, dass Thomas Müller genau das macht, was du gerade gesagt hast. Seine Körperfläche ist 100% vergrößert. Die Kollegen bei Sky haben danach noch gesagt, er versucht, den Arm wegzumachen. In meinen Augen versucht er, den Arm in die Schusslinie zu bekommen. Ich weiß es nicht. Für mich, ernsthaft, war das ein Elfmeter. Und ich wunderte mich sehr, wie das im Spielverlauf einfach wegkommentiert worden ist, von wegen nicht weiter relevant. Aber wenn du das auch so siehst, dann ist es vielleicht ja auch so.
Also ich finde es auf jeden Fall, können wir uns darauf einigen, vielleicht, dass es nicht so zweifelsfrei aufzulösen ist wie die Kevin Campbell-Situation. Und in dem Moment, wo es unklarer ist und vielleicht der Hauptschiedsrichter es gar nicht im Moment des Geschehens wahrnimmt, rechtfertigt das eventuell auch keinen Eingriff von außen oder keine Korrektur der Entscheidung. Also ich finde, wie es jetzt gehandhabt worden ist, den nicht, den anderen schon. Ich kann damit leben, ich finde es in Ordnung.
Ja, man weiß ja auch nicht, ne, weil hätte, wäre, könnte, wie das Spiel dann gelaufen wäre, wissen wir nicht. Was wir wissen ist, die Bayern kriegen den Elfmeter, ich glaube 4 Minuten später und von da an geht es nur noch in eine Richtung. Das Spiel endet 4-1. Robert Lewandowski, Jamal Musiala, Leroy Sané, Konrad Leimer, der natürlich ein unglaubliches Tor an der Stelle macht, und Erik Maxim Choupo-Moting sind die Torschützen. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt, vielleicht ein Tor zu hoch, aber insgesamt war das ein sehr, sehr souveräner Sieg von den Bayern und Fonsi ist wieder on fire.
Fonsi ist back in business, aber sowas von. Also wirklich die Linie runter in beide Richtungen überragend gewesen. Unbespielbar für denjenigen, der mit ihm zu tun hatte, sowohl was, ja, in beide Richtungen auch wieder, also offensiv unbespielbar, defensiv nicht dran vorbeizukommen. Also Davis war wirklich wieder auf dem Niveau, auf dem er die meiste Zeit in der Sechs-Tupel-Saison agiert hat.
Ja, ich finde auch, der ist, und weißt, ganz im Ernst, als Bundesliga-Defensive, sogar die von RB Leipzig, da kommt Leroy Sané über den linken Flügel marschiert und in der Sekunde, wo sich vom Ball trennt, kommt aus seinem Windschatten Alfonso Davies noch weiter links durchgestartet. Also da ich krieg Gänsehaut vor Angst, wenn ich das erzähle.
Das ist schon sehr undankbar und also wenn es bei Bayern unter Julian Nagelsmann eine Findungsphase gab, dann scheint sie jetzt schon vorbei zu sein und das ist keine gute Nachricht.
Und jetzt muss ich dich an der Stelle mal auf ein paar Sachen ansprechen oder auf eine Sache insbesondere. Du, ich glaube, hast auch über Jesse Marsch gesagt in Sektion Radioverbot, dass das 100% funktionieren wird und hast den von mir präsentierten Take von einem Twitter-User, dessen Namen Aston wir nicht weiter erwähnen werden, der hat nämlich gesagt, RB verpasst die Champions League und da hast du gesagt,
Jo, und weil ich mich dem Trend des reaktionären Sportmedientums entziehen möchte, werde ich jetzt nicht nach vier Spieltagen hier sitzen und zurückpennen und sagen, ja, das stimmt, da habe ich kompletten Quatsch geredet. Es ist noch viel, viel Zeit. Das sieht nicht gut aus aktuell. Also Marsch ist nicht gefährdet, aber die nächste Woche wird, glaube ich, schon enorm wichtig.
Ich wollte dir auch sagen, Ja, ich habe jetzt gerade ein bisschen Soundprobleme gehabt über unseren Call hier, deswegen weiß ich jetzt gerade nicht, was du gesagt hast. Aber ich wollte nämlich noch sagen, gemessen daran, dass es nur 4 Spieltage sind, und natürlich habe ich das nicht gemacht, ich wollte es noch einordnen, hab's nicht gemacht, jetzt stehe ich da wie der Idiot und du kannst dich hier gut rauslavieren.
Nee, also stand jetzt sieht es nicht gut aus für meinen Take da auf jeden Fall, da gehe ich komplett mit. Und es kann auch sein, dass ich mich damit in die Nesseln setze, aber dann tue ich es zumindest auf eine Art und Weise, dass ich selber davon überrascht wäre, weil damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Ich finde aber, es gibt bei Leipzig auch kleine Mutmacher, wo ich das Gefühl habe, da muss nicht viel besser laufen, damit es dann auch ergebnistechnisch wieder deutlich mehr Ertrag bei rumkommt. Also ich zum Beispiel jetzt, ich finde Simakan überragend. Ich sehe den super gerne spielen. Mhm. Ich finde, das ist ein Innenverteidiger mit einem monströsen Potenzial. Ich finde, da ist auf jeden Fall immer noch einiges, was vielversprechend ist und wo man jetzt nicht zu früh, glaube ich, Leipzig abschreiben sollte.
Ja, ich glaube halt auch, dass es ist immer noch der FC Bayern. Jeder Bundesligist kann immer gegen den FC Bayern verlieren. Und du startest halt auch unglücklich rein. Ne? Du hast ja nach 12 Minuten kassierst du halt einen Gegentor nach Elfmeter und dann direkt noch eins nach der Halbzeit. Dann stehst du halt richtig dumm da einfach schon. So ist es nun mal. Ich habe gar nicht mehr viel mehr zu dem Spiel. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe noch folgenden Nachtrag noch zum Thema Leipzig vielleicht noch. Ich sage noch, ich hänge noch dran, ob Leipzig mit Jesse Marsch noch im Sinne des eigenen Anspruchs erfolgreich diese Saison bestreiten wird, wird maßgeblich davon abhängen, ob Jesse Marsch es schafft, Yusuf Paulsen sinnvoll und erfolgreich in diese Mannschaft wieder einzubinden. Weil bisher spielt er überhaupt keine Rolle und der ist für mich einer der unterschätztesten Säulen vom Leipziger Erfolg der letzten Jahre oder seitdem es den Verein eigentlich gibt, was ja nicht so lange ist. Und Yusuf Paulsen muss meiner Meinung nach mehr spielen, muss mehr Raum haben in dieser Mannschaft, weil er auch, wenn er kein 20-Tore-Stürmer ist, einfach so viel für eine Mannschaft arbeitet.
Ja, denn wenn André Silva keine Tore macht, dann ist er einfach nur eine Rücknummer, die auf dem Feld rumläuft. Ne? Und das ist dann, du musst den halt irgendwie, ja, so ist es halt, ne? So ist es halt. Das ist, ja, da könnte natürlich jemand wie Yusuf Paulsen mehr Wert bringen für die Mannschaft. Gehen wir zum Sonntag, weil wir sind einfach zeitlich auch schon wieder komplett wild unterwegs auf jeden Fall.
Wir sind jetzt dafür, dass wir noch drei Spiele auf der Uhr haben, sind wir sehr wild unterwegs.
Von mir aus können wir auch das Tempo ein bisschen anziehen, das werden uns Zuschauer ungern hören. Aber das erste Sonntagsspiel, da habe ich gar nicht so richtig viel Bock drüber zu reden eigentlich, kann ich an der Stelle sagen.
Kann ich verstehen. Es ist auch einfach, also Frankfurt gegen Stuttgart war das erste Spiel, Endstand 1:1. Und als nacktes Ergebnis ist es für Frankfurt eigentlich nach den 3 Spielen viel zu wenig.
Und es ist auch unabhängig von den letzten Spielen, ist es zu wenig für dieses Spiel. Denn die Eintracht war, also die erste Halbzeit war nicht, es war insgesamt kein tolles Spiel, das muss man ganz klar sagen. Aber die Eintracht war in der zweiten Halbzeit sicherlich die bessere Mannschaft. Da gibt's für mich keine Diskussion. Dann ist es ausgerechnet Philipp Kostic. An der Stelle möchte ich übrigens mal sagen, Pfiffe bei der Einwechslung und sowas, ja, alles schön und gut, ich verstehe, dass man da sauer sein kann, aber für mich hat der Mann sich entschuldigt, jetzt haben wir noch ein Jahr, dann wird er gehen, ja, dann ist es halt so. Ja, und er kommt rein und was macht er? Das 1:0, weil Philipp Kostic, für alle, die nicht aufgepasst haben, der beste Fußballer ist oder der beste Spieler ist, der Eintracht Frankfurt kombiniert in den letzten 5 Jahren gehabt hat, für einen längeren Zeitraum. Ja, und natürlich ist das, wenn er eingewechselt wird, eine absolute Bereicherung. Und so macht er das auch dieses Mal, macht das 1:0. 3 Minuten später, es ist nämlich kurz vor der 80. schon das 1:0, 3 Minuten später ist Rafael Santos Borre durch, wird von Waldemar Anton gefailt. Gefailt ist da sogar vielleicht das falsche Wort, denn eigentlich könnte Rafael Santos Borre wahrscheinlich durchlaufen und das Tor machen. Lieber nimmt er die rote Karte, er dachte, es gibt einen Elfmeter, es gibt aber nur einen Freistoß, der landet in der Mauer und plötzlich steht es nicht 2:0, sondern einfach nur, ja, die haben eine rote Karte, aber die sind immer noch im Spiel, weil sie können ja noch eins machen. Und der überragende Omar Marmoush, in meinen Augen bester Stuttgarter, macht es. Jetzt habe ich sehr lange geredet. Take it away.
Das ist ja auch angebracht, dass du zur SGE was zu erzählen hast. Und ich möchte gar nicht so viel beifügen, außer dass Rafael Santos Borré vielleicht mal den eigenen Garten umgraben sollte, um mal zu schauen, ob da die ein oder andere schwarze Katze begraben liegt. Weil das Spielpech, mit dem er bisher reingestartet ist in die Bundesliga, ist wirklich herausragend. Also da kommt dann auch die Situation dazu, in der also Müller auch super stark pariert, aber der Ball kann ja auch ein bisschen mehr Dralle haben und dann eben nicht kurz vor der Linie aufhören, sich Richtung Tor zu bewegen, sondern kurz hinter der Linie. Und das also ist in der 93. Rafael Santos Borré definitiv Pechvogel.
Es ist in der 93. Minute passiert. Das ist wirklich Wahnsinn. Und übrigens Martin Hinteregger schon vorher auch einmal Latte. Also die Eintracht hatte ganz, ganz klar Chancen. Und man muss ja auch sagen, es klingt jetzt so, als hätte die Eintracht da irgendwie den VfB Stuttgart dominiert. So ist es nämlich nicht, weil der VfB hatte auf jeden Fall auch seine Chancen. Und der VfB ist ja vor allem auch mit einer ersatzgeschwächten Truppe noch immer unterwegs. Aber bei der Eintracht fällt mir halt eine Sache auf. Das ist, das sage ich nochmal, der beste Kader, den ich bei der Eintracht seit langem, langem jemals gesehen habe. Und man merkt aber halt, dass dieser Glasner-Ball, das braucht halt noch ein bisschen. Das, die Jungs können alle herausragend Fußball spielen, aber noch nicht zusammen.
Noch nicht zusammen. Das hat man auch daran gesehen. Also Sam Lammers ist auch keine Wunderverpflichtung, die dir vom ersten Tag an, die du einfach reinsteckst und die klickt und funktioniert sofort. Das wird auch Zeit brauchen. Der hat wenig bis gar keine Anbindung zum Spiel gehabt. Also da ist, glaube ich, auch darf man nicht die falsche Erwartungshaltung haben, dass der sofort vom ersten Tag an eine riesengroße Bereicherung ist. Er wird sie hoffentlich in einem perspektivischen Zeitraum sein. Und ja, es ist halt noch viel, viel Stückwerk. Auch wenn mein Gefühl ist, dass Glasner hier ambitionierter rangeht als an das Projekt Wolfsburg im ersten Jahr. Also von dem, was er will und erwartet. Also es war bei Wolfsburg, glaube ich, ein bisschen konservativer, weil er vielleicht auch wusste, dass er im Schnitt trotz allem einen besseren Kader hat, als der Frankfurter aktuell ist und da mit sich im Zweifelsfall mehr auf nochmal individuelle Qualität verlassen kann.
Ja, das ist übrigens der nächste Gegner von der Eintracht, der VfL Wolfsburg mit diesem Kader.
Schisch.
Ja, es ist ärgerlich, es ist so ein bisschen, man hat das Gefühl bei der Eintracht gerade, es muss jetzt einmal noch irgendwie klicken. Ja, da war jetzt, weil es ist ja das zweite Mal, dass man eine Führung jetzt spät verliert innerhalb von zwei Wochen, also innerhalb von zwei Spieltagen. Und ja, man hat einfach das Gefühl, diese Mannschaft kann eindeutig mehr und sie schaffen es gerade noch nicht, sich zu belohnen. Es hätte gegen Bielefeld klappen können und es hätte gegen Stuttgart klappen können, hat es nicht. Und übrigens, an dieser Stelle muss man auch nochmal sagen, weil immer wenn die Gegner von der Eintracht kommen, ja immer kurz, wenn ich rede. Omar Marmoush ist einfach, der war schon letzte Saison geil bei seiner Leihe und er ist auch diese Saison geil. Was der für einen Aufwand betreibt in der Offensive, ist Wahnsinn.
Unterschreibe ich komplett. Bester Stuttgarter auf jeden Fall.
Ja, Omar Marmoush. Ist eigentlich nur geliehen? Wissen wir, ob es eine Kaufoption gibt? Das hätte ich jetzt gerne mal gewusst eigentlich.
Ich weiß es selber auch nicht. Ich vermute, also Tendenz hätte ich gesagt, keine.
Das kann wohl sein. So sind wir also mit der Eintracht, würde ich sagen, eigentlich durch und dem VfB Stuttgart. Weil,
ja.
Ich kann natürlich noch sagen, weißt du, ich kann mich jetzt auch weiter aufregen. Und natürlich, als es lange 0-0 stand, habe ich gedacht, okay, wir verlieren also 0-1 mit dem späten Tor. Als es 1-0 gefallen ist, habe ich gesagt, okay, also kassieren wir sowas 1-1. Als aber in der 82. Minute die rote Karte kam für Waldemar Anton, dann dachte ich natürlich, okay, geil, es klappt mal was für uns. Ja, so viel dazu. Mittleres Spiel am Samstag und es gibt natürlich ein spätes Spiel wegen der Länderspielpause, gab es ja kein Freitagabendspiel, deshalb gab es ein 19:30 Spiel am Sonntag, weshalb auch diese Episode am Sonntag so spät erscheint, wie sie erscheint. Das 17:30 Spiel, das war Bochum gegen Hertha BSC. Und Hertha gewinnt 3-1 und ich weiß nicht so richtig, wie sie das gemacht haben.
67% Ballbesitz VfL Bochum, 18-5 Schüsse, Passstatistiken, Passerfolg 80%-65%. Die ersten Minuten gesehen und dann kam passenderweise auch zu der Art und Weise, wie die aussahen, kam vom Kommentator die Einschätzung, ja, aber Hertha kann ja nicht nur tief stehen, sie müssen sich irgendwann mal auch befreien. Und als ich diesen Satz gehört habe und das Gefühl hatte, ich gucke ein Spiel, bei dem Hertha als Underdog quasi nach Bochum fährt und belagert wird und das sind die Umstände, unter denen dieses Spiel stattfindet, nachdem Bochum gerade zum ersten Mal seit Ewigkeiten wieder aufgestiegen ist und Hertha das an Geld umgesetzt hat, was sie umgesetzt haben. Vollkommen absurd, die Art, die Verhältnismäßigkeiten und die Art und Weise, auf die das Spiel stattgefunden hat.
Suat Serda macht das 1-0 und 2-0 mit zwei Treffern kurz vor der Halbzeit. Und es ist halt einfach wirklich das absolute Beispiel für individuelle Klasse, die dann plötzlich den Unterschied macht. Natürlich hat Hertha davon mehr als der VfL Bochum, aber ernsthaft, und man muss auch aufpassen, weißt du, wir hören uns an wie kaputtes Tape inzwischen, ich weiß nicht, was Hertha für einen Plan hat. Ich weiß nicht, was die Idee ist, ich weiß nicht, was sie machen wollen.
Ich weiß es auch nicht. Ich weiß, was ich jetzt machen will. Ich will dir eine Challenge aufbürden.
Mhm.
Bist du bereit für die Challenge?
Ja, ich vermute wohl, ja.
Die Challenge ist, halt die Leute am Laufen, während ich runtersprinte, mein Stromkabel für meinen Laptop hole, weil ich nicht dachte, dass es so lange geht und wieder zurückkomme. Die Challenge ja, okay, läuft
ja,
machen jetzt.
Wir. Machen wir. Also, der VfL Wolfsburg, das zeigte sich in dem Spiel eigentlich auch wieder ganz klar. Übrigens, Kulisse natürlich an der Kostapa hat richtig Bock gemacht. Hat von Anfang an keinerlei Respekt vor Hertha BSC. Ich glaube auch, dass es die richtige Herangehensweise ist gegen diese Mannschaft. Und dass sie dieses Spiel verlieren, das ist wieder das klassische Ding, das sagt man immer so, aber das ist halt einfach die Wahrheit. Wenn die das 10-mal in Folge spielen, dann verliert Bochum das genau ein einziges Mal. Und das ist dieses Spiel. Ja? Und was bei der Hertha dann passiert, von der Aufstellung alleine. Erstmal, ich hatte das Gefühl, dass eigentlich bei der Hertha der Trend weggehen würde von der Dreierkette. Jetzt spielen sie wieder Dreierkette. Dann ist plötzlich Dennis Jastremski von Anfang an spielt er. Und dann wird Linus Gechter eingewechselt. Ja, der Mann ist geboren, jetzt aufpasse, am 27. Februar 2004. 2004! Ja, das heißt, er ist 17 Jahre alt, hatte vorher nichts mit dem Profikader zu tun und spielt jetzt heute gegen den VfL Bochum. Und da irgendwann muss man doch mal an den Punkt kommen, wo man sagt, haben sich Sportdirektor und Trainer unterhalten bei der Kaderplanung? Oder wie kann es sein, dass Linus Gechter eingewechselt wird und Dennis Jastremski von Anfang an spielt, weil es keine anderen Optionen gibt? Niklas ist zurück.
Ja, ich bin ein bisschen außer Atem, was geht.
Wie viele Stockwerke sind es?
Das ist nur eine hoch und runter, aber ich habe mich ja beeilt.
Ja.
Ich habe nur den Schluss gehört,
gerade noch ganz kurz gesagt
fürs Überbrücken. Ja. Paul Dardai hat dem Management von Hertha BSC per Aufstellung den Mittelfinger gezeigt.
Oder? Ja, das finde ich auch. Das finde ich auch. Das ist so wie blödes Beispiel, aber ich glaube, die Tendenz ist die richtige. Das ist so, wie wenn du FIFA hoch hinten liegst und dann anfängst, den Controller wegzulegen oder extra Scheiß zu bauen oder was auch immer, so eine Trotzreaktion. So hat es sich angefühlt für mich.
Jo, ich habe mal früher öfters mit einem Typen gechillt, der schlechter in FIFA war als ich, auch deutlich teilweise. Und der hat immer, wenn ich so 6-1 vorne lag, hat er immer gesagt, Niklas, merkst du es eigentlich nicht? Merkst du nicht, wie ich mich verarsche? Und das hat er einfach immer wieder gemacht. Und so ein bisschen war es hier auf jeden Fall auch.
Ich hab letzte Woche gegen einen Kumpel gezockt, online. Und er hat 3-mal nach dem Gegentor gesagt, dass der Controller ausgegangen ist. 3-mal.
Einmal okay, kann man machen. Aber da muss irgendwann auch so ein bisschen die Würde. Die eigene Würde muss dann auch eine Rolle spielen in der Art und Weise der Ausreden. Aber ja, ich weiß nicht, was du noch gesagt hast. Ich habe nicht viel beizutragen, außer genau die individuelle Qualität entscheidet dieses Duell letztendlich zugunsten der Hertha, obwohl der Aufwand klar in Richtung Bochum zeigt und auch der Spielansatz eigentlich klar in Richtung Bochum zeigt. Unabhängig von diesem Sieg der Hertha, der erstmal ein bisschen Luft verschafft, das kann niemals der Anspruch sein von einer Mannschaft, die das auf den Platz bringt, was da einfach auf dem Platz stand auch heute.
An dieser Stelle ganz kurz natürlich auch Gratulation an Hertha BSC zum ersten Saisonsieg. Der war natürlich brutal wichtig, das ist ja gar keine Frage. Und wir wollen ja auch, na, die Mannschaft kann nichts für irgendwelche Querelen. Aber das ist halt einfach, es ist seltsam, was sich dort bei Hertha gerade abspielt. Und was ich gerne noch wissen würde, ob es bei Amel Bella Ketchup schon irgendwas Neues gibt. Der war ja vor dem dritten Gegentor auch so bitter für die Bochumer. Ganz eindeutig war er dann nicht in der Lage, den Konter zu verteidigen. Und dann kassieren sie halt das Gegentor. Und er wurde nachher auch ausgewechselt. Deswegen wollte ich gerade gucken, ob wir da schon was wissen. Aber ich glaube nicht.
Also ich habe dazu auch keine brandheißen neuen Infos. Muss ich leider mit enttäuschen.
So bleibt es dann eben beim 3:1. Und Hertha BSC gewinnt das erste Mal in dieser Bundesliga-Saison. Paul Dardai, der einen Mittelfinger zeigen wollte, hat jetzt gewonnen. Was natürlich ärgerlich ist, weil eigentlich hatte der sich, glaube ich, schon Urlaub gebucht irgendwann im November. Aber naja, jetzt geht vielleicht doch weiter. Na, und die Bochumer, Tabellenplatz 13 vor, das muss man ja sagen, immer noch vor Hertha, vor Frankfurt, vor Augsburg. Das nehmen sie, ist alles in Ordnung.
Alles in Ordnung, alles im Lot. Letzter, bevor wir vielleicht zum letzten Spiel gehen, Wenn das nicht schon passiert ist, nochmal Shoutout an Gerrit Holtmann, der
oh ja,
wieder mal ein absolut fantastisches Solo hatte und da anscheinend echt einen gewissen Groove gefunden hat.
Ja, ja, gibt's nichts zu sagen, hat er ganz, ganz hervorragend gemacht, da über den linken Flügel, kann man so sagen. Wir gehen zum letzten Spiel des Abends, das ohne Witz seit einer Viertelstunde vorbei ist oder sowas, oder seit 20 Minuten. Wir haben also die zweite Halbzeit quasi hier während unserer Aufnahme live geschaut. Das will ich euch mit Full Disclosure sagen. Das ist unsere einzige Möglichkeit gewesen, dass wir den Podcast heute veröffentlichen können. Wir haben die erste Halbzeit komplett geschaut. Und das Spiel endet 3:1 für Borussia Mönchengladbach gegen Arminia Bielefeld. Und mein Eindruck von dem hier nebenher schauen war, da sind die Breisgauner sind umgezogen an den Niederrhein und haben ein VfL Borussia Mönchengladbach Trikot angezogen. Denn die Bielefelder haben auf jeden Fall ordentlich mitgespielt und hätten da bestimmt ein bisschen mehr mitnehmen können als ein 3:1 Niederlage.
Mitnehmen können vielleicht, in dem Konjunktiv, finde ich, kann man es gut belassen. Ich würde mich jetzt nicht dazu versteigen zu sagen, Bielefeld hätte jetzt zwingend einen Punkt verdient gehabt, aber sie waren auf jeden Fall nicht so weit weg vom Borussia Mönchengladbach, wie man sich das vielleicht bei der Borussia gewünscht hätte, rein vom Spielerischen her. Und das war ein sehr, sehr ordentlicher, couragierter Auftritt, Auswärtsauftritt von Arminia Bielefeld allemal.
So ist es, so ist es. Und die Arminen, das wissen wir nun auch, auswärts in Gladbach sind nicht die Spieler, die Arminia Bielefeld gewinnen muss. Sie präsentieren sich da gut. Und
haben sie aber, glaube ich, letztes Jahr.
Das ist möglich, das ist möglich. Übrigens geht bei mir auch gleich der Laptop aus, obwohl er angeschlossen ist. Naja, gut, es gibt noch zu arbeiten hier. Die Arminia, das muss man ja vorher sagen, sowohl die Gladbacher als auch die Arminia sind ja jetzt nicht toll in die Saison reingekommen. Gladbacher hatten einen Punkt vor diesem Spiel, Bielefeld 3, ne? Glaube ja. Und für die Gladbacher und Adi Hütte war das natürlich elementar wichtig, weil wenn du dieses Spiel nicht gewinnst, zu Hause das zweite Heimspiel, zweite Heimspiel, wenn du das nicht gewinnst, dann hast du von Anfang an aber richtig Probleme. Dann ist richtig Druck auf den Kessel bei Adi Hütter schon.
100%. Das hier war vergleichbar, finde ich, fast mit dem Spiel, also was Frankfurt gegen Stuttgart hatte.
Ja.
Nur halt mit dem hier besseren Ausgang für Gladbach, insofern, dass das Spiel gewonnen wurde. Aber vollkommen richtig, ja, es war ein enorm wichtiges Spiel, dass Adi Hütter jetzt auf jeden Fall den Raum gibt, um erstmal in Ruhe weiterzuarbeiten, ohne sich jetzt zumindest medial, ich glaube intern ist das keine Frage, wir reden ja auch von Max Eberl immerhin, aber zumindest ohne sich medial ständig erklären zu müssen und das Gefühl zu haben, mir steht das Wasser zumindest in der Öffentlichkeit bis zum Hals, dafür war der Sieg schon mal enorm wichtig.
Und wenn man auf die Statistiken schaut, da hat man, also wie gesagt, ne, die Bielefelder haben natürlich das gemacht, was sie können, gekontert und haben versucht, einfach keine drei Tore zu kassieren. Das hat nicht funktioniert, weil Lars Stindl was dagegen hatte, der auch an dieser Stelle mal wieder erwähnt werden muss als einfach ein herausragender Spieler. Aber wenn man guckt, die Bielefelder 38% Ballbesitz, ich glaube Gladbach fast doppelt so viele Pässe gespielt. Das ist natürlich... Du kannst natürlich als Außenseiter gegen Gladbach nur über Kampf kommen, das haben sie versucht, aber wie gesagt, die Bielefelder müssen da nicht gewinnen und ich glaube, wie gesagt, wir haben die zweite Halbzeit, soll ich nochmal wie gesagt sagen? Wir haben die zweite Halbzeit nur nebenher verfolgen können, deswegen will ich jetzt gar nicht viel mehr über das Spiel von meiner Seite sagen, aber du hast noch was.
Ja, also ich finde, wie gesagt, dass Bielefeld, also sie auf eine gute Kampfleistung runterzubrechen, wäre auch zu wenig, weil, also Schüsse aufs Tor, 7:4 zugunsten von Bielefeld, also das war Kampf verbunden mit auch guten Anlagen in Umschaltmomenten und Kontersituationen. Von daher, das war nochmal gesagt, dass die Alternative zu, wie gesagt, ein sehr souveräner Auswärtsauftritt. Bevor wir hier den Deckel drauf machen mit der 11. Spieltags, möchten wir, glaube ich, noch den F-Jugend-Moment des Tages küren. Nämlich als Jonas Hofmann auf die Idee kommt, dass Alassane Player nicht vor ihm stehen könnte und beim Querlegen und somit nicht im Abseits wäre, was er aber nun mal war, und dann in der Endkonsequenz echt sehr, sehr dämlich aussah. Das sah wirklich, hatte krasse Jugendfußball-Vibes.
Aber ich kann, also man kann Plea natürlich nicht freisprechen von jeglicher Schuld. Es ist natürlich eine Unwucht auf Hofmanns Seite, keine Frage. Aber Plea kann das auch ein bisschen cleverer gestalten, da seinen Laufweg wahrscheinlich.
Man könnte onside bleiben, das wäre der Idealzustand, aber man muss gerade einem Jonas Hofmann, glaube ich, zutrauen, beim Blick nach links festzustellen, der ist einen halben Meter vor mir, so gefühlt. Aber jetzt auch nicht zu sehr aufhängen, es sah lustig aus, war ein blöder Moment für ihn und für Gladbach, kann aber wahrscheinlich im Eifer des Gefechts einfach passieren.
Jupp, und redet heute keiner mehr drüber. Gratulation an Gladbach zum ersten Saisonsieg. Und jetzt, Niklas, schmeiß uns raus mit der 11. Spieltags.
11. Spieltags. Im Tor. Das hört eh keiner mehr. Yep. Im Tor Kuhn Castells, der nicht viel tun musste, aber da, wo er halten musste, wunderbar gehalten hat. In der Defensive Viererkette Rafael Guerrero, Maxence Lacroix, Jeremiah Saint-Just und Benno Schmitz. Davor ein fulminantes Dreier-Mittelfeld mit dem Ankerspieler Dominic Kor. Und neben ihnen die Wunderknaben Jamal Musiala und Florian Wirtz. Und dann vorne in der Offensive das wunderbare Dreiergespann aus Leroy Sané, Erling Haaland, Lars Stindl. Gibt sicherlich noch ein paar andere Honorable Mentions, aber das sind die Jungs, die es geworden sind. 4-3-3, starke Mannschaft. Ja, das ist die 11 des 4. Spieltags.
Und da sage ich an dieser Stelle direkt vielen, vielen Dank, Niklas, denn ich habe 2% Akku noch auf dem Laptop. Wir sind also ganz kurz vor Bingo hier, wie man, glaube ich, beim US-Militär sagt. An alle, die uns über Apple Podcasts hören, lasst doch sehr, sehr gerne eine Bewertung da. Das hilft uns sicherlich in irgendeiner Form. Und wir kommen natürlich unter der Woche wieder mit unserer Spezialausgabe. Lasst euch überraschen, was da kommt. Wenn ihr aufgepasst habt, wisst ihr es.
Jo, macht es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.